Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute endlich mal wieder eine neue Ausgabe von 7 plus 3. 7 Fragen an einen Gast und dann ein Austausch über seine Top-Investments. Ich höre irgendwie auch schon wieder die Frage, Kryptokramer ist weg? Und die Antwort darauf lautet, nicht wirklich. Aber trotzdem gehen wir heute das Thema Bitcoin mit voller Bandbreite an, tauschen Argumente aus und diskutieren, ob Bitcoin nun heiße Luft oder die Lösung ist. Und dazu habe ich zu dieser Ausgabe von 7 plus 3 einen echten Bitcoin-Pionier eingeladen. Ein wahrer Mann von Welt. Daniel Eckers ist da. Finanzreporter, Buchautor, Investor und Erfinder und auch Praktiker des Bitcoin-Sparplans. Im ersten Teil, es ist zeitlich wirklich etwas eskaliert, nimmt Daniel uns mit auf seine persönliche Bitcoin-Reise vom Berliner Bitcoin-Kiez bis hin zum 25%-Anteil im eigenen Portfolio. Richtig gehört. 25%. Was ist der Investment-Case von Bitcoin? Wie steht's um steuerfreie Gewinne? Und ist das alles Hype oder digitale Knappheit mit Substanz? Wie steht's um meine eigene Skepsis oder vielleicht ja auch einfach mein Unverständnis zu Bitcoin? Wir diskutieren, wir streiten, wir liefern Zahlen, Historie und aus unserer Sicht eben die wirklich volle Bandbreite von Contra bis Pro. Wir sprechen aber auch darüber, wann es zumindest am Kapitalmarkt sinnvoll sein kann, ein Mitläufer zu sein. Und wir reden über eine Kuh, die ich mal auf den Namen Helene getauft habe. Also, seid dabei, diskutiert in den Kommentaren mit. Lohnt sich Bitcoin wirklich? Nach ein paar Risikohinweisen. Geht's los.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Hallo Daniel.
Hallo. Schön dabei zu sein.
Und damit ihr Daniel dann auch noch ein bisschen besser kennenlernt, fangen wir gleich an mit den 7 Fragen, die ich gerne stelle im Rahmen von 7 plus 3. Und dann kommen wir auch zu Daniels 3 Top-Investments oder zu 3 Top-Investments von Daniel, um es mal so zu schreiben. Und wenn ihr Daniel noch nicht kennt, wenn ihr das in der Welt nicht lest, wenn ihr dem Tiefseher auf Twitter nicht folgt, dann ist es etwas, was ihr tun solltet, denn die Grafiken, die er zu Bitcoin, zu Gold, zu Sparplanentwicklung und so weiter anzeigt, die sind sehr, sehr lesenswert. Und eine Grafik, die ich sehr, sehr gerne auch in politischen Gesprächen benutze, die stammt auch von ihm, nämlich zum Anteil dessen, was ein Unternehmen eigentlich an Steuern bezahlt, beziehungsweise was ein Aktionär von einer Dividende eigentlich an Steuern bezahlt, wenn man es korrekt durchrechnet. Über all das werden wir jetzt sprechen, aber wir fangen eigentlich ganz normal bei 7 plus 3 an, indem ich dich frage, Daniel, wer bist du, was machst du und was ist das Tolle an dem, was du so machst?
Daniel Eckert, Mitte 50, verheiratet, 2 Kinder, lebe in Berlin, bin Finanzreporter, Buchautor, Investor, arbeite jetzt seit 23 Jahren bei Welt, bin da Reporter für Finanzen und Vermögen und habe mich für Aktien hauptsächlich interessiert. Nicht zu vergessen den Podcast Alles auf Aktien, unseren täglichen Aktienpodcast. Da bin ich als Dividenden-Eckert bekannt. Und abgesehen von den Aktien interessiere ich mich auch für Gold und für Bitcoin. Das ist mittlerweile ein Steckenpferd von mir geworden. Und das Spannende an meinem Beruf, am Beruf des Reporters ist, dass ich die Freiheit habe, jeden Tag etwas dazuzulernen, ist allerdings auch eine Verpflichtung. Also ich bin auch gezwungen, jeden Tag etwas dazuzulernen, das Wissen mir anzueignen, das gehört dazu. Und mir macht es Spaß, dieses Wissen, was ich mir als Investor, als Reporter angeeignet habe, dann noch weiterzugeben an die Leser und die Hörer von dem Podcast.
Und was ja immer so toll ist, auch an dem Beruf generell des Journalisten, ist, dass man immer Fragen stellen kann und man kann immer sagen, also auch wenn ich es nicht verstanden habe, das liegt dann im Zweifelsfall auch in einem Gespräch ja nicht an mir, sondern immer an demjenigen, der das unzureichend erklärt hat. Und man kann immer alles fragen. Es gibt keine falschen Fragen, die man als Journalist stellt. Und von daher kann ich die Faszination für den Job hundertprozentig nachvollziehen. Insbesondere, weil es in vielen Bereichen, worüber es sich lohnt, journalistisch dann auch zu berichten, neben Politik, ja eben auch die Börse gibt. Und irgendwie fing Börse an, in deinem Leben eine Rolle zu spielen. Wie kam es dazu?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Man kann sagen, es ist so ein Erweckungserlebnis, das ich hatte im Jahr 1987, im Sommer 1987, da war ich 16 Jahre alt. Und durch ein Magazin, Wirtschaftsmagazin, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was Zinseszins ist. Einfach Zinseszins, was für ein Wachstum des Vermögens man damit erzielen kann. Vielleicht zum Hintergrund, damals hat man als Jugendlicher meistens ein Sparbuch gehabt. Da gab es 3% Zinsen drauf. Und dann ist mir aber durch diese Begegnung mit diesem Inhalt aus dem Wirtschaftsmagazin, ich glaube, es war sogar im Zusammenhang mit Warren Buffett damals, dass man sehr viel mehr Zins, Rendite erzielen kann. Und wenn es zum Beispiel 8% pro Jahr sind statt 3%, dann hast du halt eine ganz andere Kurve. Und das praktisch habe ich mir so versinnbildlicht, was dann draus wird. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig rechne, nach 25 Jahren hat man 1.000 Euro mit 3% verdoppelt ungefähr. Und aus diesen gleichen 1.000 Euro sind halt mit 8% Rendite dann fast das Siebenfache geworden. Also das sind diese riesigen Unterschiede. Ich habe mir das so grafisch vorgestellt und von dem Moment an wusste ich, diese 8%, die erreiche ich halt eher mit Aktien. Und da wollte ich von diesem Zeitpunkt an, wo mir das so bewusst geworden ist, wollte ich unbedingt Aktien haben. Es war wohl gemerkt der Sommer 1987. Und dann habe ich auch mit Hilfe meines Vaters in der Kreissparkasse bei uns im Saarland eine Aktie gekauft. Das war Hirsch. Das war im Sommer 1987. Und es kam natürlich, was kommen musste. Dann kam der Crash. Der große Crash von 1987. Und vorher hatte ich mir so mit viel Mühe auf Millimeterpapier einen Graphen gezeichnet von der Kursentwicklung von Hirsch. Und das ging dann erstmal von Sommer bis Spätsommer nach oben und dann zack, auf einen Schlag nach unten. Das ist ja bis heute der größte prozentuale Einbruch gewesen an der Wall Street an einem Tag, damals 1987. Und so ging es dann auch mit meiner Hirsch-Aktie nach unten. Das hat mich aber gestählt. Also gestählt passt ja in dem Moment ganz gut, weil Hirsch, das weiß man heute gar nicht mehr, das war nämlich ein deutscher Stahlhersteller. Und die Idee war halt, ja, Konjunktur springt an, also wird deutscher Stahl gefragt sein. War dann erstmal nicht so, erste kalte Dusche, aber ich habe die Aktie trotzdem behalten und einige Jahre später mit Gewinn verkauft.
Das ist ganz witzig, als du gerade 87 gesprochen hast, fange ich ja dann immer an, so in meinem Kopf zu kramen. Was war denn 1987? Was könnte ich 1987 gemacht haben? Und bei 1987 habe ich mal original null Erinnerungen an irgendetwas, was da gewesen ist. Weil ich habe mich für Börse zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich interessiert. Da bist du eben diese 2-3 Jahre älter, die dann dieses Interesse früher entstehen lassen. Bei mir ging es so 1990 los. Aber also ist ja ganz mehr. Bei 86, 88, 90, da gibt es überall Erinnerungen, die insbesondere auch mit Fußball zu tun haben. Aber an 87 gibt es in der Tat außer des jetzigen historischen Wissens, dass es da diesen Crash gab, eigentlich gar nichts. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben auch in Deutschland ein paar Anlegermagazine neu gestartet. Ich meine mich zu erinnern, dass der Friedhelm Busch, der frühere Moderator bei NTV, das auch immer zum Anlass genommen hat, daran zu erinnern, dass gerade die Berichterstattung, dass gerade die Telebörse damals mit online gegangen, also mit live gegangen ist im TV-Bereich und in dieser Zeit dann in der Tat auch dieser starke Crash stattgefunden hat. Was hat denn das mit dir gemacht in der damaligen Zeit? Also wie stark warst du in der Lage, das zu abstrahieren, was wir ja heute dann ganz gerne sagen, nach dem Motto, ich bin ja weiterhin in guten Unternehmen investiert, es wird jetzt nur am Markt anders bewertet. Wie war da deine Auffassung und was hast du auch in dem Moment lesen können? Denn die börsliche Berichterstattung und der Mindset-Support war ja damals auch noch ein anderer.
Absolut. Interessant ist ja damals war, man würde es wie heute praktisch sehen, die Frage, die dann im Raum stand an diesem großen Crash-Tag, ist das jetzt der Beginn einer neuen Weltwirtschaftskrise? Denn ich bin ja Historiker, ich habe Geschichte studiert, man muss sagen, zwischen 1929 und 1987, so viele große Crashs gab es gar nicht. Es gab natürlich Bärenmärkte, es gab Abstürze an der Börse, es gab alles Mögliche. Aber eben weil es dieser massive Einbruch an einem Tag, Dow Jones hat mehr als 20% verloren in einer Sitzung, Er hat das absolut auch in den Hauptnachrichten damals in der Tagesschau die Frage aufgeworfen, ist das jetzt wieder ein großer Crash wie 1929 und ist das der Beginn einer neuen Weltwirtschaftskrise? Das war wirklich die Frage, die damals diskutiert wurde. Und da ich habe halt vorher diese mentale Kalkulation gehabt, 8% sind zu erreichen am Aktienmarkt langfristig und habe das praktisch so, ja, mir mehr oder weniger linear auf meinem Millimeterpapier so vorgestellt. Und das war wirklich dann eine kalte Dusche, die gezeigt hat, nee, es geht halt nicht immer in geradlinig in eine Richtung nach oben. Aber ich meine, ich war 16 Jahre alt und da hat man noch jede Menge Optimismus und ich war definitiv nicht so verunsichert, dass ich da gedacht hätte, jetzt habe ich versagt oder jetzt habe ich hier alles verdorben, sondern ich habe die Hirsch-Aktie behalten und tatsächlich hat sich ja dann auch relativ schnell erholt. Innerhalb eines Jahres war dann der deutsche Aktienmarkt, den DAX gab es ja noch gar nicht, war der wieder an der Stelle, wo er vorher war, vor dem Crash. Und die Hirsch-Aktie hat sich auch erholt. Die ist dann auch weiter gestiegen später nach dieser Suchungsphase, kann man sagen. Aber es war trotzdem eine Lehre, dass man denkt, es geht nicht immer linear nach oben und es geht nicht immer geradlinig.
Ja, und der klassische Fußballausspruch, manchmal kommt das anders. Und zweitens, als man denkt, der gilt eben auch in der Tat an der Börse. Weißt du noch, wie du sie dann verkauft hast mit Gewinn, mit Verlust und was mit dem Geld wiederum dann bei dir passiert ist?
Das ist allerdings auch sehr lehrreich, muss ich sagen. Wenn ich jetzt so zurückblicke, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich sie dann verkauft habe. Ich weiß aber, dass es mit einem ordentlichen Gewinn war, also jetzt wirklich nicht spektakulär, das, was man zwischenzeitlich gewohnt ist mit Verdopplung und Verdreifachung. Interessanterweise ist ja dann Hirsch von Krupp übernommen worden, Anfang der 90er, ich glaube 1991, hat dann die Firma Krupp, auch eine Traditionsfirma, die Stahlfirma Hirsch aus Dortmund übernommen. Und dann ist Ende der 90er Jahre daraus der ThyssenKrupp geworden. Und die gibt's ja heute noch. Ja, aber ich habe dann, weil das dann so Anfang der 90er war, aus dem Erlös, hatte zwischenzeitlich auch andere Aktien gekauft. Aber man muss sich nochmal klar machen, in der Zeit, um das Jahr 88, 89, 90, was wirklich der heißeste Scheiß war, waren japanische Aktien. Also war wirklich man kam nicht drum umhin zu denken, Japan hat ein neues Wirtschaftsmodell gefunden, was allen anderen Wirtschaftsmodellen, vor allen Dingen dem der USA so überlegen ist, dass Japan unweigerlich die größte Volkswirtschaft sein wird und das auf die japanische Börse. Das waren ja damals schon Bewertungen am japanischen Aktienmarkt 1989, 90, die waren vollkommen illusorisch mit viel hundertfachen KGV und so weiter. Aber es war so die allgemeine Wahrnehmung, Japan, das ist wirklich da, wo man investiert sein muss. Ich glaube, ich habe dann auch Sony und andere japanische Papiere gekauft Anfang der 90er Jahre. Allerdings nicht nur, muss ich sagen.
Ja, und da lief es dann auch etwas anders. Also das ist ja eine der bekanntesten Überbewertungsphasen und auch eines der bekanntesten Beispiele, dass Dinge sehr, sehr hoch steigen können, aber dann irgendwann auch wieder zu ihrem langfristigen Mittelwert, zu ihrer fairen Bewertung zurückkommen. Faire Bewertung ist ja dann auch so ein Thema, was wir hier regelmäßig haben, insbesondere wenn wir über den amerikanischen Aktienmarkt sprechen. Aber bevor wir ja auch auf sowas kommen, hier noch im Abschlussreigen, so langsam 7+3 im 7er Bereich abschließend, was war die letzte Aktie, die du gekauft hast oder verkauft hast und warum?
Gekauft habe ich und das wird euch jetzt nicht so sehr überraschen, das ist ja bei euch immer mal ein Thema. Ich habe jetzt auch in der Schwächephase gekauft Christian Dior, die Luxus aus dem Luxusbereich.
Also da die Beteiligungsunternehmung quasi, die LVMH-Aktien hält und wo man in die LVMH so ein bisschen günstiger einsteigt, aber mit Bernard Arnault zusammen investiert ist.
So ist es, genau. Es ist ein Familienunternehmen. Es ist allerdings muss ich sagen, es ist für mich das erste Investment im Luxusbereich gewesen. Ich hatte vorher keine Luxusaktien. Insofern hatte ich da immer drauf gewartet, dass sie nochmal günstiger wird. Aber hätte ich besser nicht gemacht. Ich habe jahrelang gewartet und dann jetzt aber in diesem Frühjahr habe ich da zugeschlagen, habe sogar in mehreren Tranchen gekauft.
Nach der letzten Rutsche nach unten oder wo hast du angefangen? Vergleich vielleicht entgegenstellen, weil die Aktien notieren relativ ähnlich. Ne?
Ja, ich habe schon, die ist wirklich jetzt immer noch ein Drittel niedriger als vor einem Jahr. Ich habe auch schon bei über 600 gekauft, habe ich angefangen zu kaufen. Im Frühjahr, Winter war das, glaube ich, sogar schon. Und dann habe ich jetzt im April noch mal mehr gekauft in Tranchen.
Aber in der Tat, das habe ich hier genauso auch gemacht, nämlich auch dann bei 800 hier relativ deutlich gesagt, dass mir die Bewertung jetzt zu hoch ist. Bei 600 gesagt, jetzt empfinde ich sie als fair. Und jetzt bei um die 500, 480 oder sowas, dann eben auch gesagt, naja, jetzt ist eben auch mal das jetzt schlägt es in die andere Richtung aus. Oder, das muss man ja auch mal sagen, oder es ist eben so, dass es jetzt einen Wechsel im Luxusbereich gibt. Wir wissen es ja noch nicht. Wir glauben ja nur, dass, also wir glauben ja beide übereinstimmt offenbar, dass es bei LVMH auch über Christian Dior jetzt ein vernünftiger Moment für den Einstieg ist, weil die Menschen weiterhin teure Produkte kaufen werden, vielleicht nicht mehr alle so wild, wie insbesondere Louis Vuitton sie in ihren Läden präsentiert hat.
Und vielleicht noch ein Verkauf, weil euch das ja auch immer interessiert, da gehe ich häufig nach der Eckart-Regel vor, also wenn wir eine steigen, ja, die Eckart-Regel heißt, ich habe eine Position und in einem steigenden oder zumindest stabilen Markt bewegt sich die Aktie mehr als 20% oder 25%, hängt etwas von der Branche ab nach unten, dann stelle ich da mehrere Fragezeichen hinten dran, ob ich irgendetwas nicht erkannt habe, irgendeine strukturelle Veränderung nicht erkannt habe und ich habe die CVS verkauft. Das ist jetzt schon etwas länger her, dass wenn man so eine Position hält, tut das, aber mir tut das dann immer weh, weil ich muss ja dann eingestehen, ich habe beim Denken einen Fehler gemacht und habe das dann lange gehalten und dann ist mir aber auch egal, wie viel Prozent ich Verlust darauf habe, dann stoße ich die ab. Und das war CVS Health anscheinend, ist da mit dem Geschäftsmodell in dem Umfeld etwas broken oder zumindest angekratzt.
Ja, die CVS hatte ich ja auch, nachdem Christian sie mal bei einer Aktie des Monats vorgestellt hatte, wir dann irgendwann auch innerhalb der Sendung uns für einen Nachkauf bei mir entschieden haben. Und irgendwann in der Tat habe ich mich dann auch von der Position getrennt, weil da irgendwas nicht mehr so richtig rund zu laufen schien. Und das ist dann eben so. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass egal, ob man eine Aktie mit Gewinn oder Verlust verkauft, dass man sie deswegen verkaufen sollte, weil man mit bestimmten Sachen nicht zufrieden ist. Über welchen Zeitraum? Also du sagst jetzt 20-25% Underperformance ist es ja dann quasi, die du in einem bestimmten Zeitraum feststellst, oder ich nehme an, dass es ein bestimmter Zeitraum ist. Welcher ist es? Ein Jahr?
Ich würde sagen, so als Handreichung ein halbes Jahr. Das wäre so.
Ein halbes Jahr und dann eine 20%ige Underperformance. Dann hast du ein dickes Warnsignal und guckst nochmal.
Dann wäre dann, genau, Red Flag nennt ihr ja das häufig und dann schaue ich da nochmal genauer hin. Ich bin da ein relativ manchmal so ein bisschen Faultier-Investor. Ich habe auch 200 Aktien im Portfolio, ist viel zu viel. Ich weiß, sollte niemand nachmachen. Ist teilweise aber auch, weil ich als Reporter dann auch Sachen ausprobiere, experimentelles Portfolio etwas reinkaufe, um zu schauen, wie das dann vom Handeln funktioniert und wie sich das anlässt. Und manche sind auch noch Restbestände. Deshalb viel zu viele Aktien sollte man nicht machen. Aber das beobachte ich dann manchmal erst, wenn diese roten Flaggen hochgehen und dann sehe ich halt so diese Entwicklung bei den Quartalszahlen, die ist ja auch, da ist keine Trendwende absehbar und dann schmeiße ich sie raus. Das könnte man auch als ein bisschen zu langmütig begreifen. Also vielleicht sehr manchmal entstehen dann Verluste natürlich von 40%, aber besser dann Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Und das Wichtige ist ja vor allen Dingen auch immer dabei, und wir hatten es ja schon bei dem einen oder anderen abendlichen Treffen, wo wir uns über Einzelinvestments auch unterhalten haben, das Wichtige ist ja immer dabei, dass man sich selber mit seiner Strategie wohlfühlt. Also es steht überhaupt keinem zu, dich für deine 200 oder mich für meine 20 Aktieninvestments zu investieren. Das ist eine individuelle Überzeugung und solange die jeweilige Person, die diese Entscheidung trifft, eben gut damit pennen kann, und sich nicht ärgert, dass es bestimmte Gewichtungen eben nicht so vorgenommen hat und nicht deswegen Angst hat, weil bestimmte Gewichtungen vielleicht auch einfach zu hoch sind, ist alles gut. Zum Abschluss des 7er-Reigens, was ist deine persönliche Lieblingsinvestmentweisheit und warum?
Die Lieblingsinvestmentweisheit lautet für mich persönlich, an der Börse wird Gewinn nicht mit dem Kopf gemacht, sondern mit dem Hintern. Also man könnte sagen, eben weil es geht im Grunde zu meinen Anfängen zurück. Man braucht diese Geduld und Ausdauer. Und das Schöne finde ich ja auch, dass das Freiheitliche an der Börse, man muss ja kein Genie sein. Man muss, also man kann natürlich, wenn man hochtalentiert ist, kann man Raketenwissenschaft studieren, Patentanwalt werden, Neurochirurgin, was auch immer. Aber man muss keinen IQ von 160 haben, um an der Börse erfolgreich zu sein. Und das beruhigt mich immer. Aber man braucht diese Grundüberzeugung, dass man wirklich dranbleibt. Dass diese Ausdauer zu haben. Und das ist für mich die Lieblingsbörsenweisheit.
Genau. Und da gibt's ja das eine oder andere sowohl von Charlie Munger als auch Warren Buffett zu diesem Thema. Also ob das nun dieses Thema Warten ist oder ob das auch das Thema ist, dass man im Zweifelsfall jetzt gar nicht so viele Entscheidungen zu treffen braucht, sondern dass es einfach dann darauf ankommt, richtige zu treffen. Und im Zweifelsfall ist eben das genaue Nichtstun und die Inaktivität etwas, was ich sehr positiv bemerkbar machen kann.
Ja, funktioniert natürlich auch, wenn du eine gewisse Streuung hast. Das muss man dazu sagen. Deshalb diese lege nicht alle Eier in einen Korb würde vielleicht ganz gut dazu passen. Denn wenn du dann mit deinem, sagen wir mal, Durchschnitts-IQ dann ungeschickt investierst, einseitig investierst, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Deshalb nicht jedem Trend hinterherrennen. das sollte man vielleicht wirklich dazu packen zu meiner Lieblingsbörsenweisheit.
So, und jetzt kommen wir ja im Rahmen von 7+3 zu dem Thema, wo wir uns über Investments unterhalten und auch über Gewichtungen und auch über Positionen. Und ich frage ja ganz gerne in unserer Einladung oder in dem Dokument, was die Kollegin auch erstellt hat, da ist ja immer die Frage drin, was sind so deine drei Top-Positionen? Top-Position ist eben immer sehr, sehr flexibel. Das können die persönlichen Lieblingspositionen eines Gastes sein. Das können die in den letzten 12 Monaten, in den letzten 60 Monaten am besten gelaufenen, die höchstgewichtet, die, was weiß ich was, Titel sein, die man so hat. Und da kommen dann immer ganz unterschiedliche Sachen auch bei raus. Bei dir sind es heute drei Positionen, von denen zwei zu den höher gewichteten Aktien aus deinem 200er-Portfolio kommt. Und es ist eine Position, die im Grunde genommen in den letzten 15 Jahren komplett neu in die Investmentwelt reingekommen ist. Und an der sich die Geister scheiden wie an wenig Zweitem, denn es ist der Bitcoin.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du ja schon relativ früh, denn wenn ich es richtig aus unserem WhatsApp-Austausch in Erinnerung habe, am 13.05. und dann vor 12 Jahren hast du gesagt, das wäre 2013, am 13.05.2013, wir nehmen auf, heute an diesem 12. Geburtstag deines ersten Bitcoin-Investments, auf die Idee gekommen bist, in dieses neue Dings da Geld anzulegen, Geld zu packen. Von investieren will ich an der Stelle nicht reden. Wahrscheinlich war es für dich damals auch noch eine Spielerei.
So ist es. Und es ist so ähnlich wie mit meiner ersten Aktie. Es stand da so ein Erkenntnisschock am Anfang. Es fing nämlich damit an, wir waren in der Redaktionskonferenz der Welt und wir hatten einen Praktikanten. Und der Praktikant kam in die Redaktionskonferenz und meinte, es gibt ja jetzt neues Geld. Und wir haben uns so angeschaut in der Konferenz, wie neues Geld, wie jetzt eine neue Währung, die den Euro ersetzt. Und dann hat er halt erzählt von dieser Innovation des Bitcoin. Und ich muss sagen, die allgemeine Wahrnehmung war, ja, wozu braucht man das? Es gibt doch Kreditkarten, es gibt doch Girocard, EC-Karte und alles. Also PayPal, wozu braucht man sowas? Also es war überhaupt kein Verständnis dafür da, was das Besondere ist. Aber ich fand das von Anfang an faszinierend. Ich hatte ja vorher mal ein Buch geschrieben über Gold. Und Gold hat ja bestimmte Eigenschaften. Und so wie der Praktikant das damals geschildert hat, hatte Bitcoin, dieses neue Ding, teilweise Eigenschaften, die auch Gold hat. Ja, jedenfalls hat es mich neugierig genug gemacht, um dann zu sagen, ja, das probiere ich mal aus. In Berlin gab es damals den sogenannten Bitcoin-Kiez. Das war so eine Reihe von Läden, Geschäften, Restaurants, Kneipen in Kreuzberg. Die boten an Bitcoin als Zahlungsoption. Man konnte da also nicht nur mit Bargeld und Karte zahlen, sondern halt auch mit der Bitcoin-Wallet.
Du im Bereich Reuterstraße ist das, ne, gewesen?
Krebestraße war das, soweit ich weiß. Ja, okay. Da unten, richtig, in Kreuzberg. Der Bitcoin Kiez war damals ziemlich innovativ. Gab es nicht so oft auf der Welt, sowas in der Art. Und da bin ich dann hin, Ich wollte auch eine Reportage machen, auf jeden Fall. Aber um das auszuprobieren, brauchte ich ja erstmal Bitcoin. Das bringt ja nichts, als Reporter über was zu schreiben, was man nicht selber erfährt. Und da habe ich mir eine App runtergeladen, habe erstmal Bitcoin gekauft, wie wahrscheinlich alle oder sehr viele in Deutschland über Bitcoin.de, die Plattform, die es damals gab, die es heute auch noch gibt, die funktioniert ja so ein bisschen wie eBay. Man findet einen Tauschpartner. Dann sagt man, ich biete dir, damals waren es $100, so ungefähr, um eine Vorstellung zu haben. $100, so 80 Euro, so für einen Bitcoin. Und dann findet man einen Tauschpartner, dem überweist man dann das Geld, einfach per Banküberweisung, und bekommt dann von dem Bitcoin transferiert. Und von Bitcoin.de konnte man dann wiederum diese Bitcoin auf die Wallet ziehen, auf dem Handy. Und dann bin ich mit dem Wallet bestückt in den Bitcoin-Kiez gefahren und habe das ausprobiert. Und es hat funktioniert, man konnte damit bezahlen. Ich fand damals schon, das eigentliche Bezahlen war jetzt nicht sonderlich bequem, nicht besonders komfortabel. Man musste zum Beispiel dann an der Kasse so eine Minute, zwei warten, bis die Transaktion bestätigt wurde. Ist man als verwöhnter Mitteleuropäer ja nicht gewohnt, dass man so lange braucht, bis eine Zahlung bestätigt ist. Aber es hat funktioniert, wirklich. Das muss ich sagen. Ich konnte überall damit was, einen Burger kaufen, Platten, Schallplatten, Blumen, hätten wir alles da
kaufen. Im Gräferkiez.
Im Kiez, ja.
Die Frage liegt ja nahe. Wie viel Bitcoin hast du damals gekauft? War es dann einer oder waren das gleich mehrere?
Also ich habe am Anfang, weil es das lag ja nah, erstmal ein Bitcoin gekauft, um rauszufinden, ob das überhaupt funktioniert. Und die 80 Euro, naja, das ist Recherchekosten einfach. Aber es, wie gesagt, es hat von Anfang an funktioniert. Ich habe dann aber, als ich mich mehr mit der Idee dahinter auseinandergesetzt habe, habe ich dann noch mehr gekauft. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, nämlich abgesehen von dieser Praktikabilitätsfrage als Zahlungsmittel, ist ja das Besondere an Bitcoin, dass du hast ein digitales Ding, eine digitale Einheit, und normalerweise sind digitale Dinge ja immer beliebig multiplizierbar. Computerspiele, Software aller Art, Bilder, kannst ja alles beliebig reproduzieren. Und das Besondere an Bitcoin ist, er verhält sich halt durch den Algorithmus so, als wäre er ein physisches Ding. Also er ist nicht, physische Dinge sind nicht beliebig multiplizierbar. Und das ist halt das Besondere, was ihn auszeichnet. Und das sind diese besonderen Eigenschaften, wo ich, da ich vorher das Goldbuch geschrieben hatte, der Meinung war, das ist interessant, das ist wirklich was Neues. Und mit so einem Erkenntnisschock, praktisch wie so vom Blitz getroffen, hat mich das dann immer fasziniert. Und ich habe es halt dann in meine Gedankenwelt eingebettet, das wird kein Zahlungsmittel. Nee. Also so mit dieser relativ langen Bearbeitungszeit von einer Transaktion. Aber Geld ist das eine, aber es gibt ja auch von den vielen Geldfunktionen eine, die könnte ja auf Bitcoin dann irgendwie, die könnte ja Bitcoin hineinwachsen, nämlich diese Wertaufbewahrungsfunktion von Geld. Ne? Also Zahlungsfunktionen, Recheneinheit und so, das sind verschiedene Geldfunktionen. Und keiner rechnet, kein normaler Mensch rechnet in Bitcoin. Und für Zahlungen wird er auch sehr selten genutzt, auch heute noch. Aber diese Wertaufbewahrungsfunktion, da hätte ja reinwachsen können, war damals mein Gedanke. Jetzt gab es halt nur ein Problem. Es gab keinen Grund, weshalb Bitcoin Wertaufbewahrungsmittel wird. Ne? Und deshalb, da hatten meine Kollegen ja auch nicht ganz unrecht mit ihrer Skepsis damals. Warum sollte etwas, so ein digitales Ding, warum sollte das ein Wertaufbewahrungsmittel werden? Und das war halt immer die Sache, die war auch für mich lange nicht entschieden, ob das sich wirklich durchsetzen würde. Denn es im Grunde ist sowas fast wie ein Wunder, ne? Weil etwas, was niemand braucht, das wird dann vielleicht auch, das wird nie irgendwie nachgefragt werden. Und der ganze Bitcoin-Preis, was wir jetzt sehen, diese Entwicklung, die geht ja auf Nachfrage zurück. Weil Menschen denken, wir wollen Bitcoin haben, um zum Beispiel Werte aufzubewahren, sicherlich auch viel Spekulation. Aber es ist halt aus dieser digitalen Welt gekommen, wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund der der Finanzkrise, dass es ein gewisses Grundmisstrauen gab in unser Bankwesen und in unser Finanzsystem. Dann hatten wir auch die Zeit der Schuldenexplosion, der hohen Schulden in Europa, USA auf jeden Fall. Und wahrscheinlich hat sich dann von dieser digitalen Community ausgehend die Überzeugung durchgesetzt, ja, man kann Bitcoin nutzen als Wertaufbewahrungsmittel, zur Not auch als Zahlungsmittel. Und als es sich dann einmal etabliert hat, und dann greift ja wie bei digitalen Unternehmungen und überhaupt bei digitalen Phänomenen dieser Netzwerkeffekt. Wenn eine bestimmte Menge dieses Ding anerkennt, dieses Neue anerkennt, dann wird es ein Selbstläufer. Und diese Schwelle ist irgendwann bei Bitcoin überschritten worden. Und seither ist es halt meines Erachtens ein sehr interessantes Investment und ein Teil von meinem Portfolio. Mhm.
Und das ist ja, also, ich frage einfach mal, wie hoch ist es denn bei dir gewichtet, dieser Bitcoin? Also wie viel Prozent deines gesamten liquiden Portfolios nimmt das ein?
Ja, es ist mittlerweile schon ein Viertel. Das ist natürlich schon sehr hoch. Das ist einfach durch diese enormen Wertzuwächse von damals $100 auf jetzt mehr als $100,000. Und ich habe im Grunde nie verkauft. Ne? Ich habe immer mal nur ein paar Satoshi veräußert, um, macht mal so, um rauszufinden, geht das überhaupt noch? Funktioniert diese Plattform noch? Kriege ich es von der Wallet auf die Handelsplattform und so weiter? Also das sind wirklich nur, ja, praktische Verkäufe gewesen, um rauszufinden, ob es geht. Später habe ich ja dann den Bitcoin-Sparplan gestartet.
Ich habe ja schon im Vorfeld, auch in unserer Kommunikation, wir haben ja vorher noch gar nicht wirklich drüber geredet. Also ich habe dir nur vorher gesagt, ich habe so einen gewissen Rant gegen Bitcoin vorbereitet, was ganz lustig ist deswegen, weil sich meine persönliche Meinung zum Thema Portfoliogewichtung in den letzten Monaten da gedreht hat. Aber es gibt so ein Kernmantra, was ich hier im Grunde genommen jetzt einmal erzähle, worüber wir dann auch nochmal diskutieren können und sollten, um die Bandbreite im Grunde genommen vollständig zu haben. Und dann werde ich aus meiner Perspektive eben auch nochmal sagen, warum sich das bei mir eben dahingehend geändert hat, dass ich zumindest plane, nachdem vor 2-3 Wochen in der Sendung kommunizierten Goldverkauf, dann eben auch einen gewissen Teil im Portfolio, das werden so 3-5% sein, in der Tat auch in Bitcoin zu investieren. Andere Sachen werden nur einen sehr, sehr kleinen Anteil haben. Aber mein Kernmantra gegen Bitcoin, der ging in etwa so. Also ich hab irgendwie immer an eine Kuh gedacht. Nichts Besonderes, eine ganz gewöhnliche Kuh. Ich hab mal gesagt, die ist am 3.9.2009 geboren. Ne? Das ist für Bitcoin-Anhänger ein relativ wichtiges Datum, ist für mich ein relativ wichtiges Datum. Ein sehr, sehr guter Freund von mir an dem Tag Geburtstag hat. Der ist an dem Tag damals 35 geworden und ohne den, also Marco, du weißt es selber, Latein- und Altgriechisch-Klausuren ohne dich wären ein Verhängnis für mich gewesen. Aber zurück zu der Kuh und nicht meinen Erfolglosigkeiten im Bereich Latein und Altgriechisch. Die Kuh lebt ein gutes Leben, sie wird gepflegt, medizinisch versorgt, bekommt gutes Futter. Alles darauf ausgerichtet, dass sie ein schönes Alter erreicht. Also so angedacht sind so 21 Jahre, 9 Monate. Und während sie so lebt, passiert was sehr Natürliches und sehr regelmäßig. Sie verdaut. Und zwar im Durchschnitt etwa 12 Mal am Tag. Und jedes Mal hinterlässt sie dabei einen schönen, ordentlichen Fladen, der so aus ihr rauskommt. Das sind so 12 Fladen am Tag. Es ist übrigens alles in der Tat ernsthaft recherchiert. Ja, auch, dass eine Kuh so alt werden kann. Also es wird schwierig, aber 21 Jahre und 10 Monate ist schon ein oberes Level. So, und jetzt gehen wir das Ganze mal durch. 12 Fladen am Tag, das sind etwa 4.380 pro Jahr. Über die gesamte Lebenszeit kommen wir auf ungefähr 104.000 Fladen. Die haben dann lustigerweise ein kalkuliertes Durchschnittsgewicht von 2,2 Kilo, macht zusammen also 210.000 Kilo Kuhmist oder eben 210.000 Kilo Bullshit. So, stellen wir uns vor, man trocknet diesen Mist, portioniert ihn in, sagen wir mal, handliche 10 Gramm Einheiten, so kleine Bullshit-Barren. Dann würden wir etwa 21 Millionen dieser Einheiten bekommen. Also 21 Millionen Stücke aus purem, trockenen, in harter Arbeit erwirtschaftetem Rinderdung. Also 21 Millionen Stücke Bullshit. Und das war in der Tat, und das ist es von der gesamten Erzählung im Grunde genommen auch immer noch für mich, 21 Millionen ist ja die Zahl, auf die Bitcoin limitiert ist. Mehr wird es nicht geben. Das dauert allerdings nicht bis zum Ende meines Kuhlebens, sondern bis 2140. Warum, kann Daniel sicherlich gleich besser erklären als ich. Aber jetzt haben wir diese 21 Millionen Stück Bullshit. Und das ist ja auch bei der Kuh so. Am Ende wird es mit der Verdauung auch schwieriger. Das Futter muss spezieller werden. Ähnlich ist es ja bei Bitcoin auch. Es wird immer teurer, Bitcoin zu produzieren. Warum, kann Daniel auch besser erklären als ich. Aber im Grunde genommen ist es irgendwann sogar endlich. Aber es ist ja eben diese eine Kuh. Wir können ja sagen, es ist die Kuh Helene. Wir können aber sagen, das ist der Hellcoin. Und die Kuh Helene ist ja auch einzigartig. Also es gibt nur eine Kuh Helene. Es gibt zwar noch andere Kühe, also genauso wie es auch andere digitale Währungen gibt, aber es gibt nur eine Kuh Helene. Und damit gibt es auch nur 21 Millionen dieser 10 Gramm Barren des Rinderdungs der Kuh Helene. Und jetzt könnte ja jemand auf die Idee kommen, dass genau diese 21 Millionen Stücke Mist nicht einfach nur Abfall sind. Also was ist, wenn dieser Mist etwas ganz Besonderes wäre? Was, wenn...
Lebensverlängern zum Beispiel.
Wenn eine kleine, elitäre Gruppe beginne, diesen Mist zu verklären als was Seltenes, was Originäres, was Unverwechselbares darzustellen? Und was, wenn die Idee dann irgendwo auf offene Ohren trifft? Auf Innovatoren, auf neugierige Menschen, die sehen, ach guck mal, das funktioniert ja. Und vielleicht auch irgendwann bei Meinungsführern ankommt oder bei Leuten mit viel Geld, bei wirtschaftlich Mächtigen. Also bei Leuten, die Märkte bewegen. Denn das ist ja auch eine spannende Entwicklung, wenn man sich beispielsweise mal vergegenwärtigt, was in großen Investmentbanken sehr lange über diese Form von Investment über den Bitcoin gesagt wurde. Und wer sagt denn nicht, dass es mit meinem Hellcoin nicht auch so der Fall sein könnte, wenn man den jetzt mal so in Umlauf bringt und sagt, das ist der nächste heiße Scheiß. Also, dann könnten quasi 21 Millionen getrocknete Kuhfladen plötzlich zu was ganz anderem werden, nämlich zu einem weltweiten Investmentprodukt, verpackt in hübschen kleinen Kästchen mit Seriennummern, Zertifikaten, vielleicht sogar Blockchain-basiert, damit man gar nicht irgendwie, also jetzt mal ehrlich, man will ja diesen Kuhmist jetzt auch nicht mit sich rumtragen. Es ist doch ganz praktisch, wenn der irgendwo rumliegt und man sagt, nee, der gehört mir, der liegt halt digital irgendwo anders. Angeblich einzigartig und dann von den wirklich Richtigen als wertvoll deklariert. Und jetzt kommen wir mal zu dem Ding, wo mein Heute beginnt. Ich bin ja der Meinung, dass genau das durch diesen plötzlichen Wechsel von Trump im Präsidentschaftswahlkampf passiert ist. Jetzt ist das Ding an einer Stelle oben angekommen, wo es nicht mehr wegzudiskutieren ist, wo es auch relativ egal ist, ob das jetzt Bullshit oder sonst was ist. In letzter Konsequenz kann man viele der Argumente, die ich eben gebracht habe, natürlich auch beim Gold bringen. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, so von der grundsätzlichen Herleitung dieser Bullshit-Geschichte, Daniel. Was ist dein Take darauf und warum liege ich schon bei dieser Geschichte möglicherweise auch aus deiner Perspektive vollkommen falsch?
Nein, das ist ein vollkommen legitimes Wahrnehmungsbild. Man kann ja diese Geschichte so durchaus interpretieren. Das Faszinierende ist ja, im Nachhinein wirken die Dinge ja häufig zwangsläufig. Das ist ja auch bei anderen historischen Entwicklungen so. Aber wenn du versuchst, aus der jeweiligen Zeit heraus etwas zu verstehen, dann hast du vor dir so einen Raum der Offenheit. Und ich gebe ehrlich zu, 2013, es war für mich ein Abenteuer, Bitcoin zu kaufen, aber ich hätte damals nicht Haus und Hof darauf verwettet, dass das so was ganz Großes wird. Es gab die Möglichkeit, es gab positiv gewendet die Chance, dass das als was anerkannt wird, diese Neuheit der Eigenschaften, diese Kombination, dass es Bitcoin so begehrt macht, dass viele Menschen das haben wollen, dass es eben Teil des Mainstreams wird, der alltäglichen oder der allgemeinen Geldanlage. Aber das war keineswegs zwangsläufig aus meiner Sicht. Aber es ist so gekommen, das, was ich Wunder genannt habe. Und dann ist natürlich diese entfaltende Entwicklung, diese Eigendynamik in Gang gekommen. Der vorläufige Endpunkt ist Trump ist das eine, wir machen Amerika zur Kryptokapitale der Welt. Aber das andere ist ja, dass viele große Investmenthäuser wie BlackRock und auch Banken gesagt haben, wir inkorporieren Bitcoin in unser Portfolioangebot oder in unser Produktangebot für unsere Kunden, die wiederum Vermögensverwaltung haben wollen. Und in dem Moment ist es halt ein etwas Gesetztes. Ne? Es ist tatsächlich keineswegs zwangsläufig. Ich mache jetzt mal ein ganz anderes Beispiel als du. Du kommst jetzt vom Kuhfladen. Ich würde mal sagen, im Mittelalter, da waren Reliquien. Das sind die Überreste von Heiligen. Die hatten ganze Städte begründeten ihren Ruhm darauf, ihr Ansehen in der Welt darauf, dass sie Reliquien hatten von großen, wichtigen Heiligen, zum Beispiel vom heiligen Petrus und so weiter. Und dann das war so unglaublich wertvoll, diese Reliquien zu haben, weil es in der Gedankenwelt dieser Menschen eben so bedeutsam war, Reliquien zu besitzen. Und deshalb waren sie wertvoll. Aber heute ist in einer säkularen Welt sind Reliquien etwas, ja, das sind von historischem Interesse, aber sie haben keinen Wert mehr in dem Sinne, dass sie Ansehen und Macht von einem ganzen Staat begründen.
Ist ja bei Sammelgegenständen ganz oft so. Also denk mal an deine Kindheit, da bist du irgendwie auch noch mit dem Thema Briefmarken in irgendeiner Form von früher konfrontiert. In unserer Jugend und in unserer späten Jugend, in ganz frühen Erwachsenenzeit, war es dann irgendwann, also bei mir, ich bin gestern wieder drüber gestolpert, als ich ein paar Unterlagen weggeheftet habe, da habe ich noch in der Tat zwei Hefter mit Telefonkartensammlungen, die wahrscheinlich auch inzwischen gar nichts mehr wert sind. Aber wenn ich mich täusche, freue ich mich über eine Mail an hallo@echtgeld.tv, die mir dann verdeutlicht, dass meine Telefonkarten oder die Telefonkarten, die ich da habe, möglicherweise doch total viel Geld wert sind. Aber Sammelgegenstände generell, ne, ist so ein Ding.
Ja, aber Tobias, wir wollen jetzt, jeder echte Bitcoiner, jeder Bitcoin-Maximalist und Fan würde natürlich darauf bestehen, dass unsere Währungen, unser Fiat-Geld inflationiert wird durch die Geldausweitung der Notenbanken.
Und dem wird ja jemand, der sich im Fiat-System ganz wohlfühlt, auch gar nicht widersprechen. Also das ist ja...
Ja. Und du hast halt wirklich eine Ausweitung der Geldmengen um 4%, um 5%, um 6% pro Jahr. Und das hast du halt bei Bitcoin nicht. Ne? Aber es muss immer dazu kommen, dass du ein mentales Bild davon hast, dass Bitcoin überhaupt begehrenswert oder haltenswert ist. Also das muss immer dazu kommen. Es muss immer die Nachfrage dazu kommen. Eine der ersten Sätze in meinem VWL-Studium war, faule Eier sind selten, aber nicht knapp. Also knapp heißt, knapp ist in gut, muss begehrenswert sein, damit es knapp wird, ne?
Aber man kann doch Dinge, also aus einem ganz anderen Grund, das finde ich ja das Charmante an dem ganzen Thema Blockchain, wo man im Grunde genommen reinkippen kann, was man will. Also mein Lieblingsbeispiel ist dann immer, dass der Louvre irgendwann auf die Idee kommt, die Mona Lisa zu tokenisieren und zu sagen, naja, 80% davon, vielleicht auch nur 75%, vielleicht auch nur 51% werden wir immer behalten. Aber zur Refinanzierung unseres Museums, zum noch schöner machen, zum Ausbau einer weltweiten Louvre-Chain brauchen wir Geld. Und deswegen verkaufen wir jetzt mal 20% der tokenisierten Mona Lisa. Da weiß man dann in letzter Konsequenz auch, dass einem die Mona Lisa zu einem ganz, ganz kleinen Teil in der Theorie gehört, dass man sie in der Praxis nie mehr als jeder andere Louvre-Museumsbesucher zu Gesicht bekommt. Und das ist auch ein knappes Gut. Wie konnte es passieren, aus deiner Sicht, dass dieser Bitcoin quasi eine weltweite Konvention für ein Wertaufbewahrungsmittel wurde?
Also zunächst einmal, ich möchte, es ist ein noch größeres Kunstwerk als die Mona Lisa, ist ja gerade tokenisiert worden. Donald Trump. Donald Trump hat ja gerade den Trump-Coin ausgegeben und praktisch sich selber ist das größte Kunstwerk, das jemals geschaffen wurde, tokenisiert. Insofern hast du genau diesen Fall ja gerade gehabt und es tut ja der Größe des Präsidenten keinen Abbruch, im Gegenteil. Aber ich denke, man kann sich vieles erklären über die Internet-Community, vielleicht auch teilweise über die Gamer-Community. Es gibt ja in diesen Computerspielen gibt es ja bestimmte Items, die für dich begehrenswert sind. Können wir vielleicht als Nicht-Gamer, wer Nicht-Gamer ist, kann das nicht nachvollziehen, aber wenn du so ein Schwert oder ein Schild haben willst in einem bestimmten Computerspiel, in einer bestimmten Welt, und das ist ja natürlich wieder etwas Mentales, dann ist das für dich begehrenswert, auch wenn du nur in dieser Computerspiele-Welt ein bestimmtes Schwert, Schild hast, ein Wams, was auch immer. Und so ist das natürlich auch, du lebst ja in einem mentalen Modell, und in diesem mentalen Modell der ursprünglichen Bitcoin-Nutzer, Investoren dann später auch, hat das einfach dieses Alleinstellungsmerkmal, das durch den Algorithmus definiert ist.
Ne? Also ich spiele mit eben diesem Schulfreund. Mit eben diesem Schulfreund und einem anderen guten Freund spiele ich ja Kickbase. Das ist so ein Managerspiel für Fußball. Und da ist ja jeder Spieler auch nur einmal in diesem speziellen Spiel verfügbar. Und jeder, der Harry Kane oder Jamal Musiala oder den Kollegen Wirtz nicht in seinem Team hat, der ist natürlich sauer auf den anderen, weil der ihn hat. Aber das ist dann eben auch eine Geschichte, wo wir mit unserem Kunstgeld dann entsprechend in dem Spiel bieten, wo aber keiner sich beispielsweise irgendwelche Zusatzcoins kaufen kann, sondern wir müssen da real mit aufkommen. Und bei Computerspielen ist es ja dann so, dass man mit dem ein oder anderen Schwert, wenn ich da richtig informiert bin, als nicht so oft Gamer, auch ein paar andere Tötungsmöglichkeiten hat. Also das bessere Schwert tötet dann eben besser oder verteidigt einen besser. Das macht ja alles Sinn. Was macht, ich kapiere es eben einfach. Also ich kapiere es vor dem Hintergrund einfach. Ich merke immer wieder, dass ich da keinen Zugang zu kriege. Was fehlt mir?
Aber stell dir vor, du gehst von all diesen Dingen aus, dass das Geldsystem im Grunde morsch ist, ne? Dass unser Fiat-Money inflationiert wird, dass es auf eine gefährliche Weise inflationiert wird.
Sofortiger Haken dran. Deswegen ist eine große Position ähnlich in der Größenordnung zu deiner Bitcoin-Position bei mir Gold.
Siehst du?
Also der grundsätzliche Glaube, dass es da eine auch mittlerweile recht ordentliche Schieflage in diversen Zentralbankbilanzen gibt, der ist ja ausgeprägt. Den teile ich voll. Und bei Gold ist es eben was Jahrtausende altes und bei Bitcoin ist es was 15 Jahre altes.
Da hast du Historie. Bei Gold hast du Historie. Meiner Meinung nach würde Gold auch für die Zentralbanken, Staatsfonds, für Staaten weiter das bevorzugte Wertaufbewahrungsmittel sein als Alternative. Auch stärker jetzt noch viel mehr als früher zum Dollar. Ne? Dollar ist ja das wichtigste Reservewährung, wirft ordentliche Zinsen ab, aber wenn du dem amerikanischen System und der Hegemonie nicht mehr so vertraust wie früher, dann werden viele Zentralbanken und Institutionen sich nicht mehr für den Dollar und Dollarpapier entscheiden, sondern Gold nehmen. Ich glaube, da wird Bitcoin nicht so eine große Rolle spielen bei der staatlichen Wertaufbewahrung, bei diesen Reserven. Aber für die Privaten, nimm mal diese privaten Menschen, 8 Milliarden Menschen auf der Welt, immer mehr gehören zur globalen Mittelschicht. Und je mehr du praktisch Vermögen ansammelst, wir hatten ja auch jetzt in Deutschland, wenn sich's auch nicht so anfühlt, hatten wir gerade erst ein Rekordgeldvermögen, dann möchtest du natürlich einen Teil davon sicher wissen vor diesen Extremrisiken. Ich nenne es jetzt mal Extremrisiken, Hyperinflation. Ich sage nicht, dass die vor der Tür steht, aber es ist praktisch ein Extremrisiko, was besteht, oder zumindest galoppierende Inflation könnte kommen. Oder Finanzkrise. Wir hatten 2009, wir hatten aber auch schon Ansätze von Finanzkrise in Europa, Griechenland, Zypern. Das hatten wir alles gesehen. Spanien, das haben wir gesehen. Insofern ist es ja nicht vollkommen von der Hand zu weisen, dass es da Restrisiken gibt. Und jetzt nehmen wir mal an, du möchtest vielleicht jetzt nicht 20% von deinem Portfolio wie der Eckart, sondern 1% von deinem Portfolio auf eine Weise sichern, die wie Gold ist, aber im Grunde viel mobiler. Also Gold hat ja den Vorteil, aber auch den Nachteil, dass du es am besten physisch im Tresor aufbewahrst, zu Hause oder im Schließfach. Das hast du bei Bitcoin nicht. Du kannst es halt digital transferieren, es ist viel fungibler in gewisser Weise. Und ich glaube, als Absicherung gegen diese Restrisiken wird es für einen Teil einfach auf dieser Mittelschicht, die Vermögen hat, attraktiv sein. Und dass es jetzt über ETFs auch zugänglicher geworden ist für Menschen, die sich mit dieser ganzen Technik mit Wallets und so weiter nicht auseinandersetzen wollen, das war halt nochmal auf jeden Fall ein ganz großer Schub, für den Bitcoin-Preis in den vergangenen Jahren. Wir hatten in Europa, hatten wir ja schon Bitcoin-ETFs seit einiger Zeit. Jetzt kamen die vergangenes Jahr in den USA dazu. Und da ging es ja schon los, ne, mit diesem derzeitigen Bitcoin-Zyklus. Das war noch bevor Trump gesagt hat, dass er die USA mit einer Bitcoin-Reserve, mit einem Bitcoin-Hort ausstatten wird. Da ist ja noch gar nicht so viel passiert. Es gibt ein paar Bundesstaaten in den USA, die das auch machen wollen, separat. Aber man merkt schon, das ist ein mühsamer Prozess, weil da auch viele Fragen zu beantworten sind. Aber es bewegt sich was. Ne? Also sowohl auf staatlicher Ebene von den USA ausgehend, es gab El Salvador, die Bitcoin-freundlich praktisch eine Gesetzgebung eingeführt haben. Aber vor allen Dingen, denke von der privaten Seite aus, wird da Nachfrage noch dazukommen in den nächsten Jahren. Und das macht ein einmal etabliertes Ding mit seinen Eigenschaften einfach interessant. Und dann gibt's, wie gesagt, nochmal diese Selbstdynamik, ne? Dass man kann nicht mehr ohne weiteres aus diesem System raus, wenn man denkt, ich will ein alternatives Investment haben, was diese Eigenschaften hat. Und all die anderen Coins darf man auch nicht vergessen, die sind häufig eben nicht restriktiv in der Zahl ihrer möglichen Coins. Das ist ja schon noch das Alleinstellungsmerkmal von Bitcoin, dass es wirklich streng limitiert ist.
So. Und jetzt mal die Frage auch an euch. Wenn ihr zu dem Thema Krypto insgesamt nochmal dann auch mit Daniel ein Follow-up haben wollt und dann zu bestimmten einzelnen Kryptowährungen, wo ich dann in der Tat auch weiterhin meine Skepsis, aber eben auch meine grundsätzliche Überzeugung, mich da der Masse und Menge an zu erwartenden Assets, die in diese Asset-Klasse auch aus meiner beobachteten Perspektive reinfließen werden, nicht in den Weg stellen will, werde ich da auch mein eigenes Investitionsverhalten dahingehend ändern, dass ich dann eher mit der Masse schwimme. Da tue ich es dann lieber mit der größten Einheit. Vielleicht lerne ich noch was anderes mit dazu auf diesem Weg, wo es sich noch lohnt, etwas anderes mit hinzustellen. Wie gesagt, ich habe kein Problem mit digitalisierten Assets. Ich glaube, dass der Dollar perspektivisch komplett fertig ist. Also dass Investments in insbesondere US-amerikanische Staatsanleihen in den nächsten 10, 15 Jahren toxisch sein werden fürs Portfolio. Und dass deswegen Investments in Aktien und in andere Dinge, insbesondere in die Asset-Allokatoren, auch die Gelder ihrer Kunden umschiften, dass das total sinnvoll ist, das zu tun, unabhängig davon, dass man möglicherweise bei einem Teil dieser Assets dann der Meinung ist, dass es eigentlich eine totale Merkwürdigkeit ist. Aber das ist dann eben so. Und der Daniel hat ein paar Grafiken mitgebracht und eine Grafik davon, mit der würde ich jetzt ganz gerne mal anfangen, nämlich die Grafik, Daniel, wo du selber dann mal aufgeführt hast, dass im Moment etwa 0,5 des globalen Geldvermögens in Bitcoin liegen. Das ist eine von dir erstellte, auf Basis von verschiedenen Daten erstellte Grafik, wo du eben auch die Bankeinlagen, das unterschätzen ja sehr, sehr viele, wie viel Kohle auch in Deutschland beispielsweise auf Festgeldern, auf Sparkonten, auf kurzfristigst verfügbaren Rentenpapieren geparkt ist. Da ist der Anteil nach den Statistiken, die ich aus Deutschland kenne, noch höher, aber wir sind ja bei globalen
Geld. Das liegt ja bei 40%.
Wir sind bei 27% Bargeld, also Bargeld und Bankeinlagen, wir sind bei 26% Aktien und bei verschiedenen anderen Assets bei gerade mal 4% in Gold und 0,5% in Bitcoin. Und in dem Moment, wo sich der Wert von Bitcoin durch ja gar nicht so viel notwendige Nachfrage, weil im weltweiten Kontext ist er ja gar nicht so wertvoll. Also das heißt, wenn der Preis steigt, dann muss ja der Anteil am globalen Geldvermögen höher werden. Und das ist ja, glaube ich, auch eine der Kernannahmen, oder?
Ja, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Wir haben ja, das ist eine weltweite Sicht. Du hast natürlich in Asien teilweise auch die Tradition, beispielsweise in Indien, dass du Teil deines Familienvermögens in Gold aufbewahrst. Wirklich auch physisches Gold. Das ist da Goldschmuck, aber ist eigentlich Teil einfach deiner Altersvorsorge und deines Vermögensaufbaus. Diese weltweite Sicht, ne, das zeigt einfach, wie viel Geld auf dem Bankkonto liegt. Ist auch vollkommen legitim, würde ich jemand zum Vorwurf machen. Aktien ist immer noch zu wenig, gerade in Deutschland. Aber dieser kleine Teil, wo einfach du denkst, da muss ich noch gegen diese Restrisiken mich absichern. Ich glaube, das kann und wird auch in den nächsten Jahren noch ausgebaut werden. Momentan macht der Bitcoin nur 0,4% aus vom globalen Geldvermögen. Die Zahlen sind ein bisschen schwierig zu ermitteln, weil man nicht weiß, da gibt es mittlerweile auch Akteure wie Strategy, die Firma von Michael Saylor, wo praktisch eine ganze Firma in einen Bitcoin-Fonds sich verwandelt. Also der kauft ja immer größere Anteile vom Bitcoin-Markt weg, ne? Der minimiert dadurch auch die frei verfügbaren Bitcoins, die es auf dem Markt gibt. Aber davon mal abgesehen, ist das natürlich eine faszinierende Idee, ein Gedankenspiel, wenn du denkst, du wirst jetzt diesen Anteil von Bitcoin in den durchschnittlichen Portfolien, wirst du vielleicht von diesen 0,5% auf 1% erhöhen, dann hättest du natürlich eine enorme zusätzliche Nachfrage. Und ich persönlich habe ja so ein Rechenmodell, wo ich mein Bitcoin-Kursziel ermittle. Das ist natürlich nur ein Näherungswert, aber ich könnte mir vorstellen, dass Bitcoin in diesem globalen Kontext so ein Fünftel ungefähr von der Gold-Wertaufbewahrungsfunktion erlangen wird, so auf mittlere Sicht, so in den nächsten Jahren. Und Gold hat gerade eine gesamte Marktkapitalisierung von 23 Billionen Dollar. Man muss dazu sagen, das ist alles Gold, was jemals in der Geschichte der Menschheit gefördert wurde. Das ist ja fast alles noch da, ne, weil Gold so wertvoll, dass es nicht verloren geht. Wenn Gold übrig bleibt, Eheringe und so weiter werden dann eingeschmolzen, kommen praktisch in den Kreislauf zurück. Barren und Münzen ja sowieso. Alles Gold, was jemals gefördert wurde, kann man sagen, bis auf einen minimalen Schwund Kriege und Unglücke, Naturkatastrophen, was verschütt geht, das ist immer noch vorhanden. Und all dieses Gold, was es gibt, was bis 2025 gefördert wurde, ist so ungefähr 23 Billionen Dollar wert. Und es ist damit das größte der größte Einzelwert von einer Anlageform, die es gibt weltweit. Bitcoin ist momentan etwa 2 Billionen Dollar wert. Und wenn man sich vorstellt, dass Bitcoin ein Fünftel von dieser Wertaufbewahrungsfunktion von Gold übernimmt, über die private Schiene, nicht so sehr die staatliche Schiene, dann kommt man, wenn man das rumrechnet, auf die 21 Millionen Bitcoins, die es geben wird, auf einen ungefähren Preis, ein Preisziel von 220.000 Dollar pro Bitcoin. Also ungefähr. Das ändert sich natürlich.
Wobei du da ja auch eine Sache hast, sorry, jetzt werde ich auf einmal zu einem Pro-Argumentierer, dass mir der Preis lustigerweise in der Tat ein ganzes Stück zu niedrig ist, weil ich habe das ja vorhin mal kurz erwähnt und bei der Vorbereitung auf das, was wir hier so besprechen, ja dann auch gelernt, dass so nach aktuellen Schätzungen, dadurch, dass im Zuge dieser Halvings die Komplexität der Rechenprozesse sich immer erhöht, wird im Moment davon ausgegangen, bis zu dem Moment, wo Strategy dann seinen Supercomputer irgendwann auspackt und sagt nach dem Motto, nee, es geht doch viel schneller, aber es wird davon ausgegangen eigentlich, dass bis 2140 noch Bitcoin gemeint werden und dass es so lange dauert. Keine Ahnung, wie das funktioniert, die Komplexität kriegen wir ja auch nicht hin, aber in dem Zuge, wenn ich mir das überlege, werden ja auch die mit Bitcoin im Zusammenhang stehenden Energiekosten für das Mining immer angeführt, wo es dann eben einen sogenannten Gleichstand mindestens geben muss, um eben dieses Preislevel zu haben. Und wenn es immer komplexer wird, dann muss doch auch der Preis für das Mining als Opportunitätskosten steigen und damit so eine Art unteres Level für den Wert eines Bitcoins darstellen, oder?
Jein. Also ich würde ja da grundsätzlich nicht widersprechen, nur wir wissen das ja schon. Und alles, was wir an Wissen haben, ist ja praktisch im Preis schon enthalten. Du hast vollkommen recht. Also diese Eigenschaft, dass ich immer mehr Energie aufwenden muss, um Bitcoin zu schürfen und diese komplexen Rechenoperationen reinzustecken, ist ja genau die Eigenart des Bitcoin. Ich weiß das aber schon. Es wird immer aufwendiger, ne? Und deshalb, seien wir ehrlich, das Gros der Bitcoin ist ja schon da. Es werden jetzt noch bis 2140 werden noch ein paar geschürft werden. Aber das wird ja praktisch gemessen an der vorhandenen Menge der Bitcoins immer weniger, was dazukommt. Ja, deshalb ist das Gros der Bitcoin schon da. Man kann diese Rechnung aufmachen. Und auch die Halving-Ereignisse, die waren in der Vergangenheit ein großer Impuls, weil es aber eine Neuigkeit war für viele, die sich zum ersten Mal mit Bitcoin beschäftigt haben. Die haben, oh, jetzt wird praktisch die Schwierigkeit, der Schwierigkeitsgrad erhöht, ne? Es wird mehr sozusagen Rechenaufwand erforderlich sein, um Bitcoins herzustellen. Das muss ja praktisch dann ein preistreibender Faktor sein. In dem Moment, wo sich aber immer mehr Menschen damit auseinandersetzen, wissen sie ja, gerade auch die institutionellen Investoren, die Bitcoin, wir wissen ja, dass es alle 4 Jahre ungefähr so ein Halving gibt. Insofern ist das dann im Grunde für die Preiskalkulation in einem funktionierenden Markt nichts Neues. Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Ich sehe es aber wie du. Im Grunde ist es eine konservative Schätzung, die $220.000 pro Bitcoin.
So, gibt es ja noch ein kleines Problem bei diesen Bitcoins im Gegensatz zum Gold. Es gibt ja auch diese sogenannten verlorenen Bitcoins. Also Menschen, die davon Ahnung haben, also nicht ich, gehen davon aus, dass etwa 20% dauerhaft verloren sind. Weiß nicht, wie du diese Zahl einschätzt, aber es sind so ungefähr 4 Millionen Bitcoins durch vergessene, zerstörte, verdödelte, weggeschmissene. Es gibt eine schöne Tatort-Schlussszene, wo irgendwann am Schluss einer Szene ein kleiner Zettel mit einem Kaugummi eingewickelt oder ein kleiner Zettel dazu dient, einen Kaugummi einzuwickeln und aus dem Fenster geschmissen zu werden. Ist halt blöd, weil darauf ein nicht ganz unerheblicher Private Key eines Kriminellen stand, auf dem einiges an Bitcoin lag. Also durch derartige Dödeleien, defekte Hardware, weggeworfene Wallets und so weiter sind einige verloren gegangen. Was ja dann eigentlich auch wieder dafür sorgt, nach dem Motto, naja, wenn 4 Millionen weg sind, dann ist es ja auch so, dass der restliche Zielwert sich wiederum auf weniger verteilen muss. Wie sieht es damit aus?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir reden von etwa 20 Millionen Bitcoins, aber die sind längst nicht alle frei zugänglich. Die sind längst nicht alle marktwirksam, wenn man so will. Aber das ist, was du ansprichst, ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt ja auch die Theorie, dass Quantencomputer genau solche alten Bitcoin-Adressen praktisch knacken könnten, wenn sie weit genug entwickelt sind. Nicht jetzt, nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in 10 Jahren. Und dass diese alten Bitcoin-Adressen dann bewegt werden und wieder auf den Markt fluten, ne? Durch die Technik des Quantencomputings. Und dass dann plötzlich in diesem Moment, wo Quantencomputer soweit sind, sehr viel mehr Bitcoin-Angebot da ist als eigentlich die ganze Zeit, ne? Und das würde natürlich, wenn es soweit ist, das ganze Bitcoin-Preisgefüge ordentlich durchrütteln, wenn es wirklich so ist. Was das Bitcoin-Netzwerk an sich angeht, habe ich mir plausibel erklären lassen, dass ja nicht nur Quantencomputer sich fortentwickeln, sondern dass auch der Bitcoin-Algorithmus fortentwickelt werden kann, dass der quasi quantenfest gemacht werden kann. Insofern sollte Quantencomputing jetzt das Bitcoin-Netzwerk nicht zerstören können, nach allem, was ich weiß. Aber es ist natürlich auf jeden Fall eine Frage, was dann Quantencomputing mit diesem fragilen Verhältnis von Angebot und Nachfrage macht. Und gehört definitiv zu den Dingen, die man im Auge behalten muss.
Ja, also nur um das auch begleitend für die Podcast-Zuhörer nochmal zu haben. Ich habe hier während der Aufzeichnung neben der Grafik mit der Verteilung des globalen Geldvermögens auch noch eine Grafik, die Daniel zur Verfügung gestellt hat, vom Wert allen Goldes und aller Bitcoin, wo mal der Vergleich da ist. Wir kommen gleich auch noch auf die Mastergrafik sozusagen, nämlich auf Daniels Sparplan. Ich will nur noch ein Gegenargument mal kurz anführen zu diesen 20%, weil ich habe mir gleichzeitig auch mal anschauen lassen, wie viel des Bestandes eigentlich in den letzten Jahren von Bitcoin bewegt wurde. Und in dem Moment, wo ich sehe, durch eine Auswertung von Blockworks und auch von Coindesks, dass in den letzten 5 Jahren 89% aller Bitcoins in irgendeiner Form bewegt wurden, spricht das zumindest schon mal dagegen, dass 20% verschollen sind, weil ich glaube in der Tat auch, dass es da viele Leute gibt, die das Zeug kaufen und dann einfach liegen lassen. Und in dem Moment, wo 89% bewegt wurden, ist das schon mal wieder ein Argument, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm ist. Also das auch mal zur Eingrenzung. Aber wenn ihr dazu Zahlen habt, ihr werdet es erraten. Schreibt es in die Kommentare, genauso wie andere Krypto-Wünsche, die ihr da habt und Ähnliches. Und Daniel, damit wir zumindest innerhalb der 73 Minuten, wir werden heute so kolossal überziehen, weil normalerweise ist 7+3 ja immer dadurch gegeben, dass wir 73 Minuten machen. Nach 73 Minuten werden wir heute zielgerichtet das Thema Bitcoin verlassen. Aber ich kann ja Daniel nicht zu Gast haben, ohne dass wir die in der Tat Mastergrafik in irgendeiner Form haben, wo ein Bitcoin-Sparplan ja offensichtlich nicht, dazu wird er gleich noch was sagen, nicht nur simuliert, sondern auch in der Real bespart wird. Was mich dabei besonders interessiert, ist, wie du damals da angefangen hast. Weil 2016, das war schon eine Zeit, wo man sowas machen konnte. Ich weiß nicht, ob das erste Zertifikat auf Bitcoin, was möglicherweise sparplanfähig gewesen wäre, schon da war. Das war, glaube ich, eher 2017. Aber wie warst du dann in der Lage, nicht nur von einer Theorie eines Bitcoin-Sparplans zu sprechen, sondern offensichtlich auch wirklich einen Sparplan in Bitcoin zu haben? Also ist das dein Sparplan? Ist das dein realer Sparplan?
Also das ist, der Sparplan ist schon eine Abstraktion, weil am Anfang gab es natürlich, genau was du sagst, Tobias, gab es ja nicht diese wunderbaren Möglichkeiten, die man heute hat. Also heute hat man ja traumhafte Möglichkeiten. Am Anfang brauchtest du einfach eine eiserne Disziplin, dass du regelmäßig in dieses Ding, von dem du nicht wusstest, ob es vielleicht verboten wird, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es war ja damals zu dieser Zeit auch noch immer in der Diskussion. Ich weiß, dass wir sogar Frau Lagarde da mal dazu interviewt haben und sie hat uns damals gesagt, wenn es nach ihr ginge, würde Bitcoin von heute auf morgen verboten, weil sie hält das für die EZB-Chefin, sie hält das für grundsätzlich schädlich. Hatte dann im zweiten Satz aber auch gesagt, selbst einer ihrer Söhne begeistert sich für Krypto, musste sie dann zugeben. Aber das ist jetzt viele Jahre her schon und tatsächlich war in dieser Zeit 2016, als ich gemerkt habe, glaube ich, hatte damals auch noch einen Kommentar geschrieben, Welt am Sonntag, dass Bitcoin, das wird entweder auf null fallen oder auf 100.000 steigen. Damals war es einfach noch nicht absehbar, ob das sich etablieren wird. Aber ich habe dran geglaubt und die Schwierigkeit war damals einfach, diese Disziplin zu haben, dass du regelmäßig kaufst. Ab 2017 und vor allen Dingen 2019, muss man sagen, ist die Umsetzung dieses Bitcoin-Sparplans sehr viel einfacher geworden. Es gibt seither zum Beispiel Coinbase, die große Börse, der große Handelsblatt, der jetzt ja auch in den S&P 500 aufsteigen wird als Unternehmen. Es gibt Coinfinity, es gibt Bitpanda, aber du kannst auch zum Beispiel bei Scalable kannst du ganz toll ein Zertifikat besparen. Dieses DDA habe ich zum Beispiel, Physical Bitcoin, da kannst du monatlich ganz unproblematisch besparen.
Wir haben ja hier die Position in einem 21 Share ETP.
Oder den, richtig.
Ne, also den kann man beispielsweise sagen, der kostet eben einigermaßen satte Gebühren, ist dafür aber in einem engen Spread handelbar.
So ist es, genau. Also der Raum der Möglichkeiten, wenn du heute einen Bitcoin-Sparplan machen willst, jetzt wird natürlich jemand Bitcoin-Fan würde sagen, du solltest alles auf deine Cold Wallet ziehen. Ne?
Alles in der Wallet, aber muss nichts im System haben.
Als Investor hast du heute riesige Möglichkeiten, entweder über Bitcoin oder über Zertifikate, die physische Bitcoin enthalten, zu investieren. Und das ist eine tolle Sache. Du kannst einmal pro Monat oder mehrmal pro Monat, was bei so einem volatilen Ding sich durchaus anbietet. Es ist einfach eine tolle Sache, was man heute an Möglichkeit hat. Eine Sache sollte ich nicht unerwähnt lassen, weil das ist nicht, es ist wirklich, also es gibt ein großes Gegenargument gegen Bitcoin, das aber auch für den Sparplan spricht. Das ist nämlich diese enorme Volatilität. Ich habe mir gerade jetzt mal geschaut, im vergangenen Jahr hatte Bitcoin eine Volatilität von 49, ne? 49. Das vergleicht sich mit 17 beim MSCI World oder beim DAX, ne? Also schwankt weitaus stärker, mehr als doppelt so stark wie die Aktienmärkte und die hatten ja auch einiges an Schwankungen in den letzten Monaten und da muss man einfach sagen, diese Schwankungen, die hält einfach nicht jeder gut aus, ne? Und das, wenn du jetzt aber in der Aufbauphase deines Vermögens bist, ist ein Sparplan, den du wirklich durchziehst, ist das A und O. Deshalb bin ich auch wirklich felsenfest von dieser Sparplan-Idee bei Bitcoin überzeugt. Jeder, der sich zu einem bestimmten Punkt entscheidet, ich will da rein, wird mit einiger Wahrscheinlichkeit entweder danach einen ganz steilen Anstieg erleben oder aber einen Absturz. Und dieser Absturz war in Bärenmärkten der Vergangenheit, in Bitcoin-Wintern, war der auch schon mal 80%. Diese Bitcoin-Winter sind ein bisschen weniger streng geworden. Die vergangenen waren eher so im Bereich von 75% oder 66%. Aber das ist natürlich brutal, wenn du ein nicht so schönes Timing hast. Und auch in einem Jahr wie 2025 konntest du auch schon mal 20% im Minus liegen mit dem Einmalinvestment.
Na, wir haben es gerade gesehen. In den letzten 12 Monaten war der niedrigste Kurs eben so umgerechnet bei 50.000 Euro. Und das ging dann in der Spitze bis nach oben am 30. Januar auf 101.000 Euro. Im Moment steht der Bitcoin so bei 92.560. Also das ist so der Stand im Moment. Aber daran sieht man mal ein bisschen die Bandbreite. Und ich habe eine Frage, die mich ja persönlich auch beim Gold umgetrieben hat. Wenn du Bitcoin in einer nicht derartig verbrieften, sondern in der puren Form kaufst, dann hat er ja genauso wie Gold auch die nette Eigenart, dass ich damit unter die Spekulationssteuer falle, wenn ich innerhalb von 12 Monaten verkaufe. Also beziehungsweise, dass es ein Spekulationsgewinn ist, aber dass es, wenn es außerhalb dieser 12 Monate ist, dass es damit ein steuerfreier Ertrag ist. Was mich deswegen umtreibt, weil ich dich natürlich dann fragen will, als jemand, der schon lange angelegt hat, drehst du dann auch diese Position, also gehst aus deiner 12 Monate gehaltenen Position mal raus und verwendest dieses Geld für eine neue Anlage, möglicherweise 3 Monate beispielsweise in eine verbriefte Form, um dann möglicherweise auch, wenn du das Glück hast, damit dann Verluste machen zu können, aus dieser wieder rauszugehen, um wieder in den Bitcoin einzusteigen, mit dem Risiko, dass du bei einem starken Anstieg in der Zeit natürlich dann Steuer zahlen müsst. Aber das kann man ja auch mit einem geschickten Mix in irgendeiner Form so gestalten, dass man es ein wenig steueroptimiert. Also betreibst du eine leichte Form oder eine intensivere Form der Steueroptimierung bei deinen Bitcoin-Anlagen?
Tobias, da muss ich passen. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Also ich habe wirklich jetzt aufgebaut, gekauft, systematisch Bitcoin-Vermögen aufgebaut. Aber mittlerweile habe ich es auch auf verschiedenen Kanälen, ein paar haben wir jetzt genannt, wo ich diese verschiedenen Bitcoin-Sparraten weiter reinmache. Aber ich habe jetzt nicht da Steueroptimierung in dem Sinne betrieben, dass ich da verschiedene Verlustverrechnungsmöglichkeiten und so ausgenutzt habe.
Alles klar, dann lege ich dir einfach mal selber die Goldsendung von mir ans Herz, weil der Gedankengang, der dürfte bei dir ein relativ naheliegender auch sein und da einfach mal das Geld vom Tisch zu nehmen und ich nenne es mal so, in eine andere Art Bitcoin zu investieren, um diesen im Moment ja noch möglichen steuerfreien Gewinn zu realisieren, um den dann auch einmal realisiert zu haben, ist bei mir genau dieses Thema, weswegen ich meine effektiv gehaltene Goldposition zu einem ganz großen Teil auflösen werde, um dann erstmal über EUVAX Gold auch wieder direkt in Gold investiert zu sein, aber zumindest einmal den Gewinn steuerfrei realisiert zu haben und dann mit einer erhöhten Basis weiterzumachen. Aber das soll es jetzt mal zu Bitcoin gewesen sein, das heißt, du hast noch eine Anmerkung von deiner Seite aus, die dir da wichtig ist.
Mir ist wichtig zu sagen, also für mich persönlich ist Bitcoin keine Religion. Also ich betrachte das jetzt nicht als, das ist übrigens,
und auch
nein, das ist nicht für alles. Es ist nicht für alles die Lösung, aber es ist tatsächlich ja, darf man auch nicht vergessen, von den vielen Funktionen von Geld gehört auch eine gewisse Signalfunktion dazu, was ich für ein Mensch bin. Ne? Also man kann ja zum Beispiel mit 200-Euro-Scheinen immer bezahlen. Ne? Das geht, ist ja legal. Oder kann es versuchen. Man kann immer ein Bündel von Bargeld dabei haben, vollkommen egal. Aber man zeigt halt auch was, wer man ist, ne, dadurch. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Erkennungsmerkmal für viele Menschen. Ja, ich habe auch Bitcoin, das heißt, ich bin einer der Eingeweihten. Ich gehöre zu den Erleuchteten. Das ist durchaus jedem unbenommen. Für mich ist es das nicht. Für mich ist es Teil meines Portfolios, meiner Vermögensgestaltung. Ja, wenn man so will, gehört natürlich auch dazu. Bin auch froh, dass ich damit mit früh dabei war, aber ich würde es jetzt nicht zu einer Religion machen, in dem Sinne, dass ich sage, Bitcoin ist das Einzige, was übrig bleibt, ne? Dass alles andere kollabieren wird. Das ist einfach auch eine Form von mentalem Extremismus, der mir fremd ist.
So, das war sie. Die große Bitcoin-Sause mit Daniel Eckert. Vom Sparplan über Steuertricks bis zum 220.000-Dollar-Kursziel. Selten haben wir bei Echtgeld TV so leidenschaftlich, kontrovers und zugleich auch faktenreich über ein einziges Asset diskutiert. Klar, ob du Bitcoin nun für Bullshit, digitales Gold oder beides hältst, du solltest wissen, worauf du dich einlässt. Und wenn dir immer noch etwas fehlt, schreibe es gerne in die Kommentare. Aber Daniel Eckert kann noch mehr als Krypto. In Teil 2 geht's kommende Woche weiter. Mit zwei seiner Top-Aktien und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Eine indonesische Dividendenperle, die er seit 2004 hält und ein altbekanntes Unternehmen aus Deutschland. Rückgrat im Depot, Dividendenmaschine und vielleicht auch Deutschlands verlässlichstes Langfristinvestment. Also, bleibt gesund, bleibt investiert und vor allem freut euch auf Teil 2. Ab kommenden Dienstag überall, wo es YouTube oder Podcasts gibt.